Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
So, Sportsfreunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 18. Wir haben heute den 2. Juli. Und ja, es ist ungefähr 8:30. Wir starten mit der Aufnahme und das erste Fußballspiel der Frauenfußball-Europameisterschaft liegt hinter uns. Und Christian ist natürlich mit dabei. Und Christian, du hast es auch geguckt.
Ja, genau. Ich habe das inoffizielle Auftaktspiel der FIFA EM 2025 mir angeguckt. Und ja, war ein spannendes Spiel, oder fandest du nicht?
Ja, also ich muss ja sagen, ich habe nach dem Highlight so gesehen eingeschaltet. Genau, wir können ja kurz erzählen. Also,
wann hast du eingeschaltet? Sorry.
Ich habe so, weiß ich nicht, 70. Minute rum eingeschaltet, glaube ich. Also irgendwie, wann ist das Tor gefallen? Ich weiß es nicht. Also kurz davor habe ich eingeschaltet, vielleicht 3-4 Minuten.
Okay, gut. Ich habe nämlich ab der 50. eingeschaltet ungefähr. Also da, wo die gelb-rote Karte fiel. Da hat die eine Spielerin, ich weiß ihren Namen nicht mehr, direkt in der ersten Halbzeit oder direkt nach Anpfiff eine Spielerin gestempelt. Und hat das wohl beim zweiten Mal auch gemacht.
Ist die Karte berechtigt gewesen?
Boah. Also, das ist wieder so eine gelb-rote, wo du sagst, bei beiden Fouls, ja, da gebe ich gelb, aber ob ich dann auch eine gelb-rote gebe, weiß ich nicht. Also das hat mich auch irgendwie verwundert, weil die Schiri-Leistung, ich will ja nicht immer auf Schiri gehen, aber in diesem Falle mache ich es mal, war auch irgendwie so weird, fand ich so. Also da war ein Fall, wo ganz klar die Spielerin, die isländische Spielerin den Ball ins Aus geköpft hat, und dann gab es einen Abstoß halt für Island, und ja, das ist mir so aufgefallen. Und auch irgendwie, da gab es auch noch eine Zweikampfsituation, wo beide den Ball getroffen haben und auch zum Ball gegangen sind, und dann hat sie auch einen Foul gepfiffen. Das fand ich auch weird, fand ich. Also, naja.
Ja. Ich hab versucht, das in der Sportschau-App nachzugucken, weil, also, man muss wissen, wenn die ARD Spiele überträgt, dann machen die immer auch so Spielausschnitte. In der App kann man das dann nachgucken. Und dann hatte ich nämlich gelesen im Live-Ticker kurz nach einer Doppelchance. Und dann hatte ich mir, es gab diesen Ausschnitt zu der Doppelchance. Mhm. Dann habe ich versucht, was zu erkennen, aber ich konnte nichts erkennen. Und ja, schade. Aber gut, kann man ja alles nachgucken online auf YouTube. Also ja. Zusammengefasst, Finnland hat gegen Island gespielt. Island hat die rote Karte bekommen und dann 1-0 auch schlussendlich verloren am Ende. Das soll die erste Überraschung wohl sein der Europameisterschaft. Also Favorit war Island und jetzt ja. 1-0 verloren.
Ja, vor allem, weil Finnland, glaube ich, ich weiß, dass wir gemeinsam die EM in England uns angeguckt haben, die letzte. Das war ja 2022. Ich glaube, da waren wir als wir gemeinsam Urlaub gemacht haben an der Ostsee. Da haben wir die EM geschaut. Und auch davor, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass Finnland da eine große Rolle gespielt hat.
Ja, also Island hat ja auch bekannte Spielerinnen, die auch in Deutschland unterwegs sind und aktiv sind, bei Wolfsburg oder bei Bayern. Von daher, da kennt man schon mehr, aber so tief bin ich da tatsächlich auch nicht drin. Ich meine, IsländerInnen fallen auch immer auf, allein, dass sie Lotje im Nachnamen haben, ist ja schon mal so, ja, dass genau. Das immer direkt auffällt.
Ja, Also ich finde das ist ja so wie in Polen auch, dass man halt den Frauen anderen Nachnamen gibt als den Männern. Ne? Also das heißt ja nicht mehr Svensson, so in dem Sinne, also der Sohn von Sven, sondern Svens Dottir müsste es dann heißen, ne? Also die Tochter von
Ja,
Sven. Also
genau.
und in Polen ist es dann mit Lewandowski und Lewandowska oder sowas in der Richtung. Bin mir jetzt gerade
Ah,
auch nicht
okay.
sicher, wie genau das ist. Vielleicht laber ich. Vielleicht triggere ich jetzt einige polnische Zuhörer, aber gut, Zuhörerinnen.
Ja,
Und ja, gut.
ist ja schon mal interessant.
Aber weißt du, was
Okay.
interessant ist? Ich habe heute direkt die Nachrichten mir angeguckt, also allgemein die ÖRR-Nachrichten. Ich glaube, das waren nicht die Tagesthemen. Ich glaube, es war das Morgenmagazin und da wurde schon direkt gesagt, dass gestern so der Kipppunkt war, dass mehr Tickets verkauft worden sind, ich weiß auch heute erst, mehr Tickets verkauft worden sind als in der EM in England. Das heißt, man hat die 575.000 Ticketmarke geknackt. Und das, obwohl es ja mutmaßlich in der Schweiz kleinere Stadien gibt als in England.
Ja,
Und das Finale
genau.
in England in Wembley, auf Wembley stattfand, ne? Im Wembley. Im Wembley. Im Wembley? Ja.
Ja, genau, richtig. Ja, das habe ich auch gelesen. Bevor wir jetzt tiefer einsteigen mal in die ganze Thematik, wollen wir natürlich mal eben kurz über unsere Folgennummer reden, die Nummer 18.
Ja.
Und ja, ich meine, was will als, ja, Fußballfan und Bundesliga-Liebhaber muss ich bei der 18 einfach an die Begrenzung der Vereine in der Fußball-Bundesliga denken. Also in der ersten
Boah.
und zweiten
Ja.
Herren-Fußball-Bundesliga, muss man dazu sagen. Und ja, auf dem 18. Platz will man nie stehen, auf dem 17. auch nicht, aber ja. 18 ist natürlich dann immer der letzte Platz und da möchte man dann natürlich nicht stehen. Und ja, eigentlich kann man daraus auch eine schöne Diskussion aufmachen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist ja immer wieder in Diskussion, die Bundesliga aufzustocken, orientiert an dem englischen Ligensystem oder an der englischen Liga mit, ich glaube, 20 Vereinen. Also in Deutschland geht es darum, aufzustocken auf 20. Und das wird ja immer wieder diskutiert und daher die Frage. Christian, 18 oder 20 Vereine in der Bundesliga?
Ich hätte nichts gegen 20 Vereine in der Bundesliga, würde man die Conference League streichen, das mit der Club-WM nochmal überlegen. Und ja, also wenn man wenn man sagt, also wenn man sagt, man streicht andere Wettbewerbe für diese 20 Spiele, nee, 19 mal 2 Spiele. Dann hätte ich nichts gegen.
Okay, aber wieso meinst du denn Wettbewerb streichen? Also da komme ich jetzt nicht so richtig mit. Es ist doch eigentlich cool, wenn man sich für Europa qualifizieren kann und ja auch eine Ehre für Deutschland, dass das, ja, also dass man sich mit dem 7. Platz auch noch für Europa qualifiziert.
Finde ich auch gut, aber ich meine generell, also würde es keine Conference League geben, würde es keine Club-WM geben, dann hätte ich, glaube ich, würde ich eher mehr Zustimmung finden für 20 Vereine in der Bundesliga als für 18, weil wir sehen gerade die ultimative Belastung, der ultimative, also früher war es ja auch so, dass wir teilweise immer richtige Sommerpausen hatten. Und auch mal wirklich Pause vom Fußball hatten, was auch eigentlich ziemlich gut getan hat, damit die Relevanz für die Bundesliga zum Beispiel nicht erlischt oder was weiß ich, oder für andere Wettbewerbe. Und dadurch, dass es jetzt so viele Wettbewerbe gibt, sehe ich keine Notwendigkeit, das auf 18 aufzustocken.
Ah, okay, also du meinst die Nations League wahrscheinlich, oder?
Lass es auch die Nations League sein. Also ich
Weil die
meine, jeder.
Conference League hat ja nichts mit außerhalb der Saison zu tun, sondern das findet ja, ist ja
Ja,
einfach
genau.
der dritte europäische Wettbewerb.
Ja, also ich wollte nur damit andeuten, ob es jetzt unbedingt Conference League sein muss. Aber mit der Nations League hast du auch recht. Finde ich das ein bisschen. ich würde nicht über zwei weitere Vereine der Bundesliga reden wollen. Ich würde eher lieber über die Reduzierung der Wettbewerbe reden wollen, damit wir wieder mehr Relevanz für einige, also für die Bundesliga zum Beispiel bekommen können. Also nicht Relevanz, sondern mehr Fokus kriegen können. Ne?
Ja, also ich verstehe, was du meinst, weil einerseits ist es natürlich cool, mehr Vereine in der Bundesliga zu haben, also 20 Vereine, das bedeutet zwei Spiele mehr, das bedeutet potenziell auch vielleicht zwei Clubs mehr in der Bundesliga, wo man einfach Spaß hat, Fußball zu gucken, vielleicht auch Traditionsvereine dann wieder oder so.
Ja, nichts geht über die TSG.
Und ja, das würde dann in der zweiten Liga natürlich auch so sein und man könnte sich ja dann auch wieder an dem System in England oder so orientieren oder zumindest sagen, ja, es steigen drei ab und drei auf oder so. Das müsste man oder sollte man dann natürlich auch ändern. Finde ich eine spannende Sache, aber ich sehe das so wie du. Also man vermisst es jetzt auch nicht und es müsste jetzt auch eigentlich nicht sein, das Ganze zu erhöhen. Aber wäre natürlich irgendwie auch schon cool, nochmal zwei Spiele mehr im Jahr. Aber wir sind ja auch nicht England und wir haben keinen Boxing Day oder sonst was. Und ja. Deshalb 18 Spiele sind auch vollkommen ausreichend.
Ja, also 18 Mannschaften reichen vollkommen aus. Und ich will darauf hindeuten, dass wenn man über jetzt irgendwelche reformistischen Ansätze gehen müsste im deutschen Fußball, dann würde ich eher über die Regionalliga nachdenken, wie das da ist mit dem, mit dem Aufsteigen und Absteigen. Du, ich möchte dich jetzt gar nicht unterbrechen. Die erste Sache, die ich jetzt sagen muss, ich habe einmal das Fenster geöffnet. Wir hatten heute nämlich 36 Grad hier in Bremen und mein Zimmer ist hier noch nicht durchlüftet. Deswegen habe ich jetzt das Fenster aufgemacht. Ich hoffe, man hört den Regen jetzt nicht. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, ich will gleich die Schweiz gegen Norwegen sehen. Könnten wir ein bisschen Gas geben und über die EM reden?
Ja, das können wir machen und wir starten direkt rein. Ich würde das Thema immer aufgreifen, was du gesagt hast. Ich habe ja mich auf der Fahrt hier ins Hotel mal einmal informiert über die Frauenfußball-Europameisterschaft. Und genau das, was du sagst, habe ich auch gelesen. Also, gestern gab es eine Pressekonferenz. Und da hat die Frauenfußball-UEFA-Beauftragte, Direktorin heißt das, Nadine Kessler, ein paar Daten, Fakten vorgestellt. Und man muss sagen, richtig, die Bestmarke von vor 4 Jahren wurde tatsächlich geknackt. Und zwar hat man schon, bevor das Turnier überhaupt begann, 600.000 Tickets verkauft. Ja. Und das sind schon mal um die 25.000 Tickets mehr als vor 4 Jahren. Und genau da kommt wieder auch das zum Tragen, was du jetzt gesagt hast. Irgendwie komisch, weil die Schweiz hat kleinere Stadien. Und
genau, allein das Auftaktspiel, das inoffizielle Auftaktspiel jetzt gerade eben war in einem Stadion in Thun mit knapp über 10.000 Zuschauerplätzen, ne?
Ja, genau. Und ich habe irgendwie im Hintergrund noch gehört, 7.000 irgendwas Zuschauer waren da, lass es 500 sein.
Ja.
Und ich finde das Konzept eigentlich cool, weil die Schweiz gesagt hat, ey, ich möchte ausverkaufte Stadien haben. So, das ist deren Konzept gewesen, das zu sagen, ey, du kannst eine Europameisterschaft spielen und der Frauenfußball ist auf jeden Fall in der Entwicklungsphase immer noch und man merkt das ja auch durch diese neuen Maßstäbe und auch dadurch, wie der Frauenfußball in vielen Bereichen gefördert wird auch.
Ja.
Und ja, es macht doch viel mehr Spaß, in einem vollen Stadion zu spielen, wo meinetwegen 30.000 Zuschauer sind, als in einem Stadion, was für 60.000 ausgelegt ist, wo dann die Hälfte der Plätze leer sind.
Ja, genau. Das hast du jetzt auch gerade gesehen. Okay, ich sag mal so, Island gegen Finnland ist jetzt auch nicht das heftigste Spiel. Ne? Aber ich glaube, wenn wir die Spiele von den größeren Mannschaften und auch von der Schweiz sehen, wenn da die Stadien ausverkauft sind, dann werden wir auch von der Stimmung her kaum große Unterschiede merken zu den... es ist immer doof, das mit den Herren Meisterschaften zu vergleichen, aber ich mache es hier jetzt trotzdem. Ich glaube, wir werden stimmungstechnisch echt keinen großen Unterschied merken. Im Gegenteil, also es wird eigentlich ziemlich ähnlich sein.
Ja, also ich glaube, die Stimmung wird allgemein ziemlich gut sein. Viele Zuschauer und ich glaube auch viele Leute, die einfach Lust haben, Fußball zu schauen. Und ja, da wären wir auch schon wieder bei dem Thema Fans. Und zwar den Bericht, den ich gelesen habe von der Sportschau, der hat sich auch damit beschäftigt, woher kommen die Zuschauer, aus welchen Ländern, beziehungsweise wohin gehen die meisten Tickets? Und man muss sagen, rund 35% der Tickets wurden außerhalb des Gastgeberlandes verkauft. Das bedeutet, ging außerhalb von der Schweiz. Und natürlich muss man sagen, hat ein Land, was glaubst du, welches Land hat wohl jetzt die meisten Tickets gekauft außerhalb von der Schweiz?
Also erstmal fällt mir gerade so auf, was für eine kluge Wahl die Schweiz war für den Austragungsort. Das ist wirklich der Standort, der nicht überall zu große Stadien hat, nicht eine zu große Fußballgeschichte hat, ne? Und trotzdem mitten in Europa liegt. Und so sehr mitten in Europa, dass die Schweiz ja drei Sprachen spricht. Das ist erstmal Italienisch. Da glaube ich nicht, dass da die meisten Fans Tickets sich erworben haben. Französisch, glaube ich, komm, sagen wir es so, wie es ist. Sagen wir so, wie es ist. Ich glaube, die Deutschen haben da ordentlich Tickets gekauft.
Ja, richtig, genau. Also 61.000 Tickets sind nach Deutschland gegangen. 20.000 weniger, also 41.000 dann nach England. Und dann flacht das Interesse tatsächlich ab. Also 16.000 aus Frankreich nur, in Anführungsstrichen. 15.000 aus den Niederlanden, das finde ich dann schon wieder stark. Genau.
Und das stand nicht für Spanien?
Verstehe ich nicht. 5.000 aus den USA. Also scheinbar ist auch da das Interesse da. Und das frag ich mich gerade, warum jetzt USA? Weil es geht um eine Europameisterschaft.
Na gut, Europameisterschaft hin oder her. Erstens ist Europa ein sehr schönes Land, wollte ich sagen. Ein sehr schöner Kontinent, ne? Und auch die Schweiz ist ein sehr schönes Land. Und wenn man vielleicht mal die Schweiz besucht, auch als Ami oder so, kann man ja sich mal nebenbei ein Spiel angucken. Und was ich auch noch sagen möchte, ja, die USA hat in Sachen Frauenfußball noch eine besondere Rolle, das darfst du nicht vergessen, ne? Also ja, die sind ja die, also wenn es eine Mannschaft gibt, die auch zahlentechnisch teilweise erfolgreicher ist als die Herrenauswahl, dann ist es die der US-Damen, ne? Also
ja,
ich hab was über Equal Pay gelesen und dann habe ich, da war der Schlusssatz irgendwie so, ja gut, die einzigen, die Equal Pay wirklich durchgesetzt haben, also nicht nur für jedes Spiel pro Sieg, sondern auch für die Siegerprämien, alles drum und dran, also wo wirklich 1:1 Equal Pay stattfindet, dann ist das, also ist das wirklich in den USA, also das liegt aber auch daran, weil die, ne, so eine ähnliche, ich sag mal, Kapitalkraft, so eine ähnliche Verkaufskraft haben wie selbst die Herren selbst dort. Also,
ja.
Dass da jetzt 5.000 Amis sagen, jo, ich gehe in die Schweiz und guck mir die EM an, warum nicht?
Ja, also ist doch cool und schön. Ja, genau, also ich glaube, da können wir auch eigentlich schon fast überleiten zum nächsten Thema, zumindest beschreibst du hier schon sehr, kommen wir hier sehr gut durch den Bericht, den ich mir vorgenommen habe und du hast irgendwie komplett die Themen aufgegriffen, weil wir sprechen natürlich auch über Preisgelder und insgesamt wird für das Turnier werden Preisgelder in Höhe von 41 Millionen Euro ausgeschüttet. Das muss man sagen, ne? Ist natürlich für Bayern München und Borussia Dortmund ein Klacks, weil die bekommen 50 Millionen Antrittsprämie, wenn sie zur FIFA-Club-WM fahren. Aber es ist schon mal deutlich mehr, als das Turnier in England hatte. Und es zeigt, dass auch da was passiert. Und
Ja, es zeigt, dass sich auf jeden Fall ein Markt öffnet, ne? Ich habe sowas gelesen oder sowas gehört, wie dass die EM in England den Impact hatte, dass fast 200.000 junge Mädchen auf die Idee kamen, mal Fußball zu spielen, ne? Also, dass die zum ersten Mal so richtig mit Fußball in Berührung kamen. Und ich bin jetzt kein Brite, ne? Und ich habe jetzt nicht meine Jugend in Großbritannien verbracht, aber ich als männlicher Heterobrite glaube schon sehr, dass wenn ich dort aufgewachsen wäre, dass ich glaube ich nur siebenmal in der Woche Fußball gespielt hätte und das jeden Tag, ne? Und wenn es dann auf einmal heißt, dass dann junge Mädchen auf einmal dass die ersten Berührungen mit Fußball hatten, sodass etwa 10.000 bis 20.000 Mädchen dann in den Clubsport gingen sogar, zeigt das einfach, was für einen Impact auch diese EM haben könnte, ne?
Ja,
Und
und das ist
dadurch,
es natürlich auch.
ja, und dadurch, dass du mehr Zuschauer generierst und auch hoffst, dass du mehr investieren kannst in diesen Markt, und zwar mit der anderen Hälfte der Bevölkerung dieser Erde, glaube ich sehr, dass da auch so eine Art Aufschwungshoffnung oder so eine Aufschwungsstimmung gerade herrscht.
Ja, also finde ich schon mal gut, dass sich da auch Preisgelder und so entwickeln. Und ja, das gehört halt immer mit dazu im Fußball. Und leider muss man irgendwie sagen, wird die Anerkennung im Fußball über die monetären Mittel auch ja getragen.
Im
Das
Fußball?
ist traurig, aber ja, also ja, gut, okay,
Überall,
nicht ausschließlich im
überall,
Fußball. Okay, ich ziehe alles zurück,
nein, nein, alles
überall,
gut.
aber
Alles gut, alles gut. Aber wir sind ein Fußball-Podcast, deswegen sagen wir hier im Fußball.
ja, genau, also ich finde den Fußball mittlerweile schon ein Extrembeispiel. Also klar, es gibt noch Football in Amerika und Basketball, aber so außerhalb von Amerika ist tatsächlich ja der Fußball so die größte Sportart und auch einfach, da werden ja, geht es ja jetzt um Summen, das ist
Ach
ja nicht mehr
so,
normal.
ach so. Ich bin jetzt tatsächlich schon in einem Schritt. Ich habe einen Schritt weiter gedacht und habe jetzt gerade an mein Privatleben gedacht, als was ich arbeite. Wir beide arbeiten ja in der Baubranche und da ist es ja auch nicht anders. Zwar
Ja
kriegen wir
klar,
keine
also.
Millionengehälter, weil wir auch keine gute Werbefiguren sind, aber na gut.
Also es geht ja genau. Also Leistung wird bezahlt und sollte auch entsprechend bezahlt werden. Ich glaube zwar schon, dass man auch, okay, ich weiß es tatsächlich nicht, was man im Frauenfußball verdient, aber ich will hoffen,
Boah.
dass man zumindest so weit dahin kommt, dass man sagt, okay, man kann irgendwo davon leben, aber ja, ein Lionel Messi oder ein Cristiano Ronaldo, die haben ja, ich sage mal, ausgesorgt für ihr ganzes Leben und das danach und das danach und das danach. Und ja, das ist halt, da merkt man halt schon die Differenzen in der Bezahlung vor allem.
Nicht nur da merkt
Auch.
man die Differenz, man merkt es auch teilweise selbst in der Frauen-Bundesliga. Ich kann mich noch erinnern, als wir in den ersten Folgen über Turbine Potsdam und SGS Essen gesprochen haben, ne? Über
Ja.
so Real-Frauenmannschaften. Und ich habe mich da jetzt auch ein bisschen eingelesen, das hatte nichts mehr, das war ein Artikel aus dem Jahre 2023 oder so, warum, weil es mich interessiert hat, warum die Frauen-Bundesliga auf einmal so viele bekannte Mannschaften bei sich hat, ne? Also was wie VfL Wolfsburg, ne, die irgendwie neunmal hintereinander, glaube ich, Meister wurden.
Ja.
Und
Ja, DFB-Pokalsieger.
DFB-Pokalsieger, genau. Und es liegt tatsächlich daran, dass diese ganzen also Frauenmannschaften von altbekannten Herrenvereinen, dass sie, oh, Herrenverein klingt weird, ne? Egal, von altbekannten Fußballmannschaften halt querfinanziert werden, ne? Das darf man nicht
So ist
vergessen.
es. Ja,
Und
das ist so. Und
dann kommt auf einmal so ein Turbine Potsdam, hat so viel geleistet für den Frauenfußball. Und ich guck mal lieber nicht auf die Tabelle, ne? Und die haben Probleme teilweise, ihre Spielerinnen professionell zu bezahlen, ne? Also der Equal Pay innerhalb der Frauen-Bundesliga so in dem Sinne ist so dermaßen unterschiedlich. Ne? Da gibt es teilweise Frauen, es wird ja auch gerade diskutiert, ob es einen Mindestlohn geben muss für diese Frauen, weil man muss, also für die Frauen-Bundesliga, denn man muss ja überlegen, Mindestlohn hier im eigenen Land ist ja schon eine Sache, bei der ich ja, du weißt ja, wie ich dazu stehe, ich werde es jetzt nicht im Podcast sagen, aber man muss sich vorstellen, es ist auch nochmal ein Unterschied zwischen, ob ich jetzt beim Rewe 2 Minuten entfernt arbeite, ich spreche aus eigener Erfahrung, dort Mindestlohn bekomme, oder ob ich bei XY-Verein bin in der Frauen-Bundesliga, eigentlich professionellen Fußball spiele, aber nicht mal 2000 Euro bekomme. Und das, obwohl ich überall mitreisen muss und eigentlich gar kein Privatleben habe, sondern alles in die Professionalität setze, um am Ende wirklich 2000 Euro nur zu kriegen.
Ja, und vor allem, ich finde, das muss man ja auch so hervorheben, ne? Die Frauen oder beim Frauenfußball geben die SpielerInnen ja auch in gewisser Weise nochmal einiges mehr auf, ne? Also wir wissen alle, Kinder bekommen können nur die Frauen und auch da ist es einfach eine Entscheidung oder generell ja im Profisport bei Frauen eine Entscheidung und dann auch noch, ich sag mal, weniger zu verdienen, so dass man sich vielleicht in Anführungsstrichen eine Auszeit nicht leisten kann oder wie auch immer. Man muss sich ja auch Gedanken machen, was passiert nach meiner Karriere und so weiter. Also du gibst auch im Privaten, wie du schon sagst, so viel auf. Und ja, das ist bei den Männern, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen halt nicht so. Ich sag mal, die können Familie haben und Fußball spielen und dann kommen sie nach Hause und dann sitzen da die Kinder und sonst was oder so.
Ja, und dann deine Treadwife da.
Ja, und das ist bei den Frauen halt ganz klar anders. Da geht es wirklich darum, bewusst Entscheidungen zu treffen, die Männer halt nicht treffen müssen.
Genau, es geht auch darum.
Und auch das sollte berücksichtigt werden.
Ja, es geht auch darum einfach. Es müssten neben diesem Mindestlohn, der angesprochen wurde für die Frauen-Bundesliga, muss auch so etwas stattfinden wie, hey, also dass man keinen Druck kriegt, dass wenn man ein Kind bekommt, dass man keinen Vertrag mehr hat oder sowas in der Richtung. Ne? Und ja, das klingt immer absurd, weil wir hier teilweise über Menschen reden, die so viel verdienen wie wir in vielleicht in 2 Jahren. Aber das ist einfach absolut menschlich, dass man auch daran denkt, dass man halt den Menschen eine Sicherheit gibt. Vor allem auch Menschen, die, wie gesagt, nur 2000 Euro verdienen und du die denkst, würdest du jemals für deinen Job alles tun, 7 Tage die Woche unterwegs sein, nur um am Ende 2000 Euro zu verdienen und dann nicht mal die Sicherheit haben, hey, was passiert in der Zukunft?
Ja, das ist es. Also deshalb, das sind alles so ja, wichtige Faktoren, die man vielleicht auch immer gar nicht so ja, bedenkt, aber da spielt alles eine Rolle und das spielt da alles mit rein. Aber ja, kommen wir mal wieder vom Gehaltsgefälle. Ich glaube, hier können wir uns noch stundenlang verlieren im Gehalts- und Premiumgefälle.
Wenn ich dir meine Spielerin,
und Männerfußball,
wenn ich dir meine Spielerin des Tages also nenne, dann werden wir eh wieder drüber reden. Deswegen lass uns erstmal über die EM oder so reden. Allgemein so. Einfach nur sportlich.
Einfach mal sportlich über die EM reden.
Ja, genau.
Ja, du hast dich ja, dann mach du mal.
Ich mach mal. Es ist nämlich 20.51 Uhr und in 9 Minuten beginnt das Auftaktspiel, das Eröffnungsspiel. Aber wir werden, keine Sorge, wir werden ein bisschen überziehen für unsere ZuhörerInnen und wir kriegen das schon hin. Genau, wir haben ja gerade das Spiel geschaut und wir haben gerade einen Sieg von Finnland gesehen. Ich will jetzt eher über die EM allgemein sprechen. Und zwar, hast du dich ein bisschen eingelesen, wer die Favoriten sind?
Tatsächlich nicht. Ich habe das so ein bisschen in Social Media mitbekommen. Also so, Deutschland gehört natürlich mit zu den Favoriten, weil die meisten EM-Titel auch gewonnen haben. Ansonsten England ist oben mit dabei, das ja, weiß ich. Niederlande, glaube ich, haben so Außenseiterchancen.
Ja.
Und Frankreich ist auch gut, das weiß ich.
Ja, also ich möchte auf jeden Fall sagen, dass wenn es einen Favoriten gibt, dann ist es Spanien. Es
Ja,
ist
auch komplett vergessen. Spanien ist immer Favorit,
kein
egal.
Problem. Es ist auch so verrückt, dass so viele Spielerinnen, die für den FC Barcelona spielen, auch in dieser EM dabei sind. Also nicht nur für Spanien auflaufen, sondern auch, du wirst es auch sehen, wenn Deutschland gegen Polen spielen wird. Das wird nämlich das Auftaktspiel für Deutschland sein am 4.7. Dann wirst du häufig einen Namen hören, der heißt Eva Pajor. Das ist so praktisch
Ja, stimmt.
ein Pendant zu Lewandowski, ne?
Die hat doch bei Bayern auch gespielt, vor ein paar Jahren noch.
Ich glaube ja. Nee, falsch. Beim deutschen Frauen Bayern. Und zwar Wolfsburg, glaube ich.
Nein, glaube ich. Ja, okay, mal gucken. Ja, okay.
Warte. Das google ich mal ganz kurz. Eva Pajor. Ich gebe mal danach Wolfsburg ein. Wolfsburg, Digga.
Ach Mann, okay, Eva Pajor, ja, Wolfsburg, alles klar.
Alles gut, kein Problem. Nur, ich möchte auch noch mal reingrätschen. Die zwei Top-Favoriten sind ganz klar Spanien und England. Mit Abstand. England hat die EM 2022 gewonnen. Wir erinnern uns an das schmerzhafte Finale gegen Deutschland.
Ja.
Ja, Spanien hat die WM gewonnen, hat eine klasse Qualität, also wirklich nur Top-Spieler auf dem Feld, Top-Spielerinnen meine ich. Und also das wird ein krasser Fußball. Und dann kommen so, also das ist so der S-Tier an Top-Favoriten. Dann kommen die A-Tier-Favoriten, so nenne ich die mal. Und das ist halt wirklich an erster Stelle auf jeden Fall Frankreich. Und ich würde schon sagen, dass die Außenseiterchancen eher bei Deutschland und bei der Niederlande liegen.
Ja, genau,
Ne?
richtig.
Ich würd Deutschland nicht so hochraten. Weil Deutschland hat ein ganz schwieriges Problem. Sie haben sehr einfache Gruppengegner. Also wenn die da nicht Erster werden, dann weiß ich auch nicht weiter. Also gegen Polen muss man gewinnen. In Polen ist der Frauenfußball erst seit, boah, einigen Jahren Thema und die sind das erste Mal bei der EM dabei. Der nächste Gegner wird dann Dänemark sein. Die werden tatsächlich doch stärker sein. Also die haben auch ordentlich Tradition, Frauentradition dahinter. Und danach muss man auch gegen Schweden, ehrlich gesagt, gewinnen. Also gegen Polen und Schweden muss man gewinnen. Und gegen Dänemark schauen wir mal, was wird. Wobei die auch in der EM, glaube ich, 2022 irgendwie hoch gegen die gewonnen hatten. Daran erinnere ich mich.
Ja, ab.
Worauf ich hinaus will, ist Spanien und England, das sind die Vereine. Und ich glaube auch, dass Deutschland es schwer haben wird, denn nachdem sie in der Gruppenphase waren, kann es sein, dass die halt gegen Spanien oder Frankreich spielen und dass das kleine Finale schon im Viertelfinale stattfindet.
Ja, das ist natürlich eine harte Aufgabe. Also, ich
Ungünstig.
schmeiß jetzt einfach mal was rein. Portugal macht das schon. Wie bei den Herren. Einfach so
Nein,
random.
Portugal macht das eben nicht. Nein, Portugal macht das nicht. Niemals. Sorry, nichts gegen die Portugiesinnen, aber das wird nichts.
Ja, mal gucken. Nein, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe Portugal gelesen und dachte mir so, ja, ganz ehrlich, man rechnet nie mit den Portugiesen und dann kommen sie irgendwie um die Ecke.
Ja, diese Portugiesen haben EM kaputt gemacht. Nein,
Was auffällt, ist, wenn ich das jetzt gerade so angucke, viele nordische Vereine dabei. Also Norwegen, Finnland, Island, Dänemark. Wenn man so möchte, könnte man auch noch Wales dazu nehmen. Schweden. Also Wahnsinn.
ja, ich möchte mich nochmal korrigieren. Ich meinte nicht die Niederlande, sondern ich meinte die Schweiz als Geheimfavoriten.
Die Schweiz als Geheimfavoriten.
Weil, ja, würde ich tatsächlich nennen. Ich glaube auch, dass die es zum Viertelfinale schaffen. aufgrund dessen, dass sie eher eine schwache Gruppenkonstellation haben. Und wenn sie tatsächlich Erster werden in der Gruppe und dann gegen den Zweiten von der Gruppe B spielen, also ne, Gruppe B ist Belgien, Italien, Portugal, Spanien, und wenn der Gegner dann vielleicht Belgien, Italien, Portugal heißt, dass die noch eine Chance haben, ins Halbfinale zu kommen. Und die Niederlande möchte ich jetzt tatsächlich aus der Favoritenliste rausstreichen. Ich glaube, ich habe die auch gerade einfach verwechselt. Gastgeberland einfach verwechselt. Weil die halt in der Gruppe mit England und Frankreich sind.
Ja, das...
Ich glaube, das wird nix.
Das stimmt, ja. Aber du hast auch einfach Niederlande gesagt, weil ich dich da reingeredet habe, tatsächlich.
Ach, du hast Niederlande gesagt?
Also...
Da, ja, nee, ich meinte Schweiz.
Schweiz finde ich... spannend, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die Frauenfußballnationalmannschaft von der Schweiz hatte ein Testspiel gemacht gegen die U15 von Luzern.
Ja.
Ich höre schon, du tippst. Und
ja, ich tippe schon und ich glaube, es ist dieses 7-1, oder?
Ja, und deshalb war ich mir tatsächlich nicht sicher, ob die Schweiz da wirklich konkurrenzfähig ist. Also das soll jetzt nicht böse klingen oder so, aber ich bin der Meinung, dass der Frauenfußball schon weit fortgeschritten ist und deshalb hat mich das insgesamt einfach verwundert. Und ich möchte mich gar nicht darüber lustig machen, sondern will wirklich einfach sagen, mich hat das verwundert und deshalb habe ich nicht an die Schweiz so oder SchweizerInnen als Favoriten gedacht.
Nein, das ist, also dieses Spiel, erstens ist es ein Testspiel. Also ganz ehrlich, ich würde da nicht so viele Fs drauf geben. Erstens, das ist ein Testspiel. Das zweite ist, Frauenfußball ist nicht irgendwie schwächer oder stärker oder was weiß ich. Also Frauenfußball ist einfach anders als Herrenfußball. Allein dessen, dass wie die taktisch spielen, ist ja komplett anders. Also auch wie es mit Torhüterinnen aussieht und mit Torwärtern, was die für Art von Fußball spielen, ist ja auch unterschiedlich. Also ich würde das gar nicht vergleichen. Ich würde da null, also nee, ich würde ganz ehrlich mich gar nicht auf dieses Ergebnis irgendwie fokussieren oder so, oder was da passiert ist. Ich glaube, Frauenfußball funktioniert in der EM nochmal anders, wenn es ein Pflichtspiel ist. Keine Ahnung. Also ich würde darauf einfach keine, ich würde das unter scheißegal werten.
Also ich bin gespannt. Also
ich glaube, ich habe das auch gesehen und ich habe dann in den Insta-Kommentaren lauter Kommentare gesehen, wie aus dem Jahre 1800, wie aus dem Jahre 1700, ach, schlag mich tot, weißt du? Und ich fand das auch todesweird.
Ja. So, um voranzukommen, weil du ja gerne jetzt auch gleich Fußball gucken möchtest, weil
21 Uhr.
21 Uhr. Du hast eine Spielerin mitgebracht und ich bin gespannt, was du jetzt gleich erzählen möchtest oder wirst oder wie auch immer.
Als erstes möchte ich nur kurz erwähnen, hast du das Video gesehen, als Wolle Petri beim beim Trainingslager der Frauen war in Herzogenaurach.
Das Video habe ich nicht gesehen, aber ich wusste, dass Wolle Petri da war. Ich habe es jetzt extra nicht angesprochen, weil sonst verlieren wir uns hier wieder in dem Wahnsinn. Und
warum schickst du mich in die Hölle? Wahnsinn. Der Song ist älter als wir beide, ne? Und wir können es trotzdem. Wolle Petri ist einfach Kultur. Er ist ein Kulturgut.
Ja, ganz genau. Und ja, finde ich eine richtig geile Aktion. Und ich glaube, oder man hat das gesehen, oder ich habe es ja gelesen und an den Bildern gesehen, da hatten die Spielerinnen schon richtig Spaß. Und genau so soll es ja sein in einer Turniervorbereitung. Man soll locker reingehen, man soll Spaß haben. Und man braucht genau dieses Zwischending zwischen Spaß haben, gemeinsam als Team und ja, gemeinsam Fußball spielen und hoffentlich gewinnen.
Ja, ich bin ja auch so ein kleiner TikToker und habe auch TikToks bekommen, nicht nur vom DFB offiziell, sondern auch zum Beispiel von der Laura Freigang, die einfach erzählt, wie ihr Tag war und oder wie die Tag eines DFB-Nationalspielerin in Herzogenaurach aussieht. Und ich muss schon sagen, das hat etwas von den TikToks von Arminia Bielefeld. Also das sieht echt locker lässig aus. Das sieht einfach nur entspannt aus, wie die da sind, aber auch trotzdem noch hart Fußball spielen. Also ich glaube, die haben da mächtig Spaß im Trainingslager. Und ich hoffe, die können diesen Spaß auch auf dem Fußballfeld zeigen. Und dadurch schwappt das ja auf uns ZuschauerInnen rüber. Und wir haben alle dann am Ende Spaß und sehen einen deutschen EM-Sieger, Siegerin in der Schweiz.
Auf jeden Fall.
Meine Spielerin, Entschuldigung, ich muss jetzt ganz harten Cut machen. Meine Spielerin ist Alicia Lehmann und ich sag erstmal nichts. Was hältst du von Alicia Lehmann?
Ja, ich habe da nicht so wirklich eine Meinung zu. Ich weiß, dass sie auf Instagram sehr aktiv ist, also Influencerin auch ist. Sie hat bei Arsenal London gespielt und ist, glaube ich, mit ihrem Freund gemeinsam zu Juventus Turin gewechselt. Ich weiß jetzt nicht, wo sie jetzt aktuell spielt. Aber dadurch, wenn man bedenkt, sie kommt auch aus der Schweiz, sie ist ja Schweizer Nationalspielerin und ich glaube auch Kapitänin, wenn ich richtig informiert bin. Und
werden wir gleich
da erfahren. Ist natürlich der Wohnort, also das ist mir gerade eben so gekommen, weil ich wusste ja, du stellst Alicia Lehmann vor, hattest du ja schon mal erwähnt, aber ich habe mich nicht weiter informiert. Aber ich dachte mir so, Mensch, stimmt, Italien ist auch nah dran. Eigentlich ist das auch ein guter Move, einfach nach Turin dann zu wechseln, so heimatnah.
Vor allem nach Nordwest, ja genau, Nordwest-Italien, Turin. Da möchte ich auch mal unbedingt einmal in mein Leben hin. Ich glaube, es ist eine wunderschöne Stadt. Allgemein Norditalien sehr, sehr schön. Wenn Jeff Bezos jetzt nicht in Venedig heiratet. Aber ich glaube, ich wollte mit Alicia Lehmann jetzt tatsächlich eine Debatte eigentlich starten, die wir starten werden, aber kurz halten werden. Und zwar hast du es schon gesagt. Warum sagst du, dass Alicia Lehmann eine Influencerin ist? Ist sie nicht in deinen Augen eher eine Fußballspielerin?
Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema Geld und Gehalt. Also sie verdient ihr meistes Geld über Verträge als Influencerin und nicht über ihren, ich würde sagen, Hauptberuf eigentlich, Fußballerin. Und da sind wir wieder beim Thema Gehaltsgefüge und wie man sich als Fußballerin ja irgendwie über einen Nebenjob in Anführungsstrichen auch beweisen muss oder sein Brot dazu verdienen muss, um halt sich auch auf den Fußball konzentrieren zu können.
Ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Ist Cristiano Ronaldo für dich ein Fußballer oder ein Influencer?
Fußballer.
Denn das, was du sagtest, ist, tatsächlich ist es ja auch so, dass zum Beispiel auch Lionel Messi unheimlich viel Geld an Werbung und was weiß ich verdient, ne? Also außerhalb des Fußballfeldes. Ja. Ne? Und dasselbe gilt ja auch für Alicia Lehmann, die einfach fucking 17 Millionen Follower hat, Alter, auf Insta. Das ist einfach nur krass. Und ich glaube, in dem Fall ist es auch so, dass ich Alicia Lehmann eigentlich eher hundertprozentig als Fußballerin sehe und gar nicht als Influencerin.
Ja, also das klingt, ich kenne sie auch als Fußballerin. Weird, also ich kenne sie nicht über Instagram, sondern ich kenne sie als Fußballerin. Aber halt genau deshalb, weil die Berichterstattung halt sagt so, ja, sie ist eine der schönsten Fußballerinnen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen und bla. Also so bringt die Berichterstattung ja einen auf den Namen Alicia Lehmann. Also oder so bin ich in den Kontext so unter anderem dazu gekommen. Ich meine, ich kenne viele Spielerinnen, die in Deutschland aktiv sind, also in der Bundesliga aktiv sind. Da kennt man die halt anders als, ich wüsste jetzt kaum Leute aus England oder so. Klar, ich gucke mal irgendwie, wenn sich die Möglichkeit ergibt, mal Women's Champions League oder so. Aber da bleibt einem das ja nicht so wirklich hängen. Und dadurch hat Alicia Lehmann sich ja ihren Namen gemacht. Muss man vielleicht sagen, leider, aber ist halt so.
Ich möchte noch darauf hinaus, dass ich der Meinung bin, dass wenn du Fußballer oder Fußballerin bist, dass das Influencer-Dasein dazugehört. Vor allem, wenn du ein berühmter Fußballer oder eine Fußballerin bist. Du bist als Fußballer, als Sportler, der sehr bekannt ist, eigentlich nicht nur ein Sportler, sondern mit deinem Sport unterhältst du ja ziemlich viel, vor allem in dieser kommerzialisierten Welt, in der kapitalistischen Welt.
Auf jeden Fall.
Und in dem Moment, wenn du in dieser Welt bist, ne, kommen die, also ich, in meinen Augen ist teilweise auch Jürgen Klopp eine Influencer-Figur, auch wenn er jetzt keine große Insta-Seite hat oder was weiß ich, aber der hat Werbung für die DVAG gemacht. Die Deutsche Vermögensberatung ist echt ein Scheißverein, aber das ist ein anderes Thema. Und so ähnlich ist es auch bei jedem anderen Sportler. So ähnlich war es auch zum Beispiel bei einem Michael Schumacher oder Sebastian Vettel oder, ne, um jetzt eine andere Sportart zu
Ja.
nennen. Und ich glaube, dieses Framen, dass jetzt Alicia Lehmann einfach eine Influencerin ist, finde ich todesweird und unangenehm. Weil ich nenne doch Lionel Messi jetzt nicht einen Influencer. Ich nenne doch jetzt nicht Bastian Schweinsteiger einen Influencer. Nur weil, und ich habe Bastian Schweinsteiger teilweise öfter in Werbung gesehen, als wobei ich habe sehr viel Bayern geguckt und auch sehr viel DFB. Aber Bastian Schweinsteiger war in jeder blöden Werbung. Wie hieß die
Funny
Chips-Werbung wieder?
Frisch.
Das ist nicht witzig, aber genau. Ich meine, das gehört einfach eins zu eins dazu, dass du als Fußballer eigentlich auch Influencer bist.
Ja, also definitiv. Aber also
Und ich finde das, ich will nur darauf hinaus, dass ich es todesweird finde, wenn irgendwelche Plattformen oder wenn irgendwelche, was weiß, also irgendwelche Medien und irgendwelche Social Media Kommentare bestehen. Das heißt, naja, sie ist ja keine Fußballerin, sie ist ja Influencerin. Und ich denke mir so, ohne dass sie Fußballerin wäre, wäre sie niemals, hätte sie niemals diese Reichweite bekommen, die sie jetzt hat. Weißt du, was ich meine?
ja, auf jeden Fall. Das ist so.
Das wollte ich gesagt haben.
Okay.
Nein. Was ich noch sagen, ansprechen wollte, hast du noch eine Meinung zu Alicia Lehmann?
Nee, also nicht viel. Also, wie
In
gesagt,
90 Minuten vielleicht.
90 Minuten vielleicht. Wie gesagt, du wolltest noch auflösen, ob sie Kapitänin der Nation, der Nati ist, der schweizerischen Nationalmannschaft. Und ja, nee, ich fand einfach auch wirklich spannend, dass sie sich dafür entschieden hat zu sagen, ey, ich gehe mit meinem Freund gemeinsam, in Anführungsstrichen, gemeinsam. Aber ja, ich ziehe mit nach Turin und wechsle dann halt jetzt zu Juventus. Ich meine, das klappt bei den Oberdorfs ja irgendwie nicht so gut, ne? Also Lena Oberdorf in Bayern spielt sie ja in München, ne? Und ihr Freund, verlobter Mann, wie auch immer, spielt ja in Düsseldorf, wenn ich jetzt richtig informiert bin.
Ja, genau, und man macht solche Moves teilweise. Und zwar die Schwester von Florian Wirtz hat spielt ja bei Werder.
Jo, hat
Und
verlängert.
da gehört es, ja, hat verlängert, weil Florian Wirtz ja nicht zu Bayern wechselt. Sonst hätten die Bayern ja auch direkt die Schwester geholt.
Meinst du? Ja, wahrscheinlich schon. Das kann gut
Ja,
sein.
doch, 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 das ist der Grund. Ohne Flachs. In dem Moment, als klar wurde, dass Florian Wirtz zu Arsenal, nee, Arsenal, oh Gott, zu Liverpool wechselt, war klar, okay, Feuer frei für Werder, wir können verlängern. Und Alicia Lehmann ist gerade nicht Kapitänin, weil sie nicht spielt.
Ah, okay. Ist sie verletzt auch oder sitzt sie auf der Bank oder wie auch immer?
Ja, keine Ahnung, ich google mal. Guck mal, die erste Suchanfrage tatsächlich, wenn ich Alicia schon eingebe, ist Lehmann ungeschminkt. Alicia Lehmann Freund, Alicia Lehmann Instagram. Ist das bei Deutsch,
Ja,
ist das bei
es ist
Deutschen?
traurig.
Ich gebe, oh, geb, nenn mir mal, ich gebe mir mal Florian Wirtz ein. Vielleicht steht da auch
Da
irgendwas
steht
mit
bestimmt
Freund oder
Gehalt oder
Freundin.
Eltern oder so.
Nee, das erste ist Trikot und dann kommt Freundin.
Ja.
Naja, gut, dann ist es auch bei beiden scheiße. Naja, wie dem auch sei, gerade spielt die Schweiz gegen Norwegen. Ich möchte noch einmal kurz über die deutsche Nationalmannschaft sprechen und ich glaube, wir werden in dieser, also wir werden eine Lea Schüller sehen, die aufblühen wird in dieser EM. Und ich habe richtig Bock drauf. jetzt da Alexandra Popp nicht mehr da ist. Die spielt, glaube ich, immer noch für Wolfsburg, aber für die Nationalmannschaft nicht mehr. Hat jetzt Lea Schüller, glaube ich, eine stärkere Rolle in der Mannschaft.
Lea Schüller.
Das hat sie jetzt okay. auch gezeigt.
Ja, crazy. Also aus meiner Sicht, ich bin oder ich freue mich auf die Nüsken. Ich habe ihren Vornamen vergessen, es tut mir leid. Nadja?
Zwitke.
Ja, genau.
Zwitke.
Und ja, sonst ist mir jetzt gerade entfallen. Aber auf die Nüsken freue ich mich auf jeden Fall auch. Bin sehr gespannt. Und Jule Brandt galt ja vor vier Jahren als Talent und ist ja jetzt gefestigt und hat auch gesagt, sie möchte diesen Youngstar- und Talentstatus auf jeden Fall ablegen. Und entsprechend sind die Erwartungen dann natürlich auch ein paar andere. Und ja, ich hoffe, dass sie sich durchsetzen werden. Allgemein die deutsche Nationalmannschaft.
Ist breit aufgestellt und eigentlich auch so aufgestellt, dass man tatsächlich sagen kann, die könnten unterschiedlichen Fußball spielen. Ne? In der Defensive wanken sie noch ein bisschen. Ich freue mich auch auf Julia Gwin und auch auf Clara Bühl. Und in der Defensive schwanken noch ein bisschen. Julia Gwin ist auch, glaube ich, so, kann man, für die, die nur Herrenfußball kennen, ich würde sagen, so das Pendant zu Joshua Kimmich. Man darf das nicht vergleichen. Was tue ich? Ich vergleiche es. Habe ich auch bei der letzten EM gemacht, als ich gesagt habe, ja, Alexandra Popp hat auch so einen Spielstil, ähnlich wie Niklas Füllkrug, so ein bisschen stabiler, gefestigter und dann auch schon körperbetont und genauso war es auch. Und so ähnlich sehe ich auch Julia Gwin. Egal, stopp. Ich höre auf mit dem Vergleichen, aber ich freue mich einfach drauf, dass es eine gute deutsche Nationalmannschaft ist, die lange keinen Titel mehr gewonnen hat. Du hast ja gesagt, dass Deutschland EM-Rekordmeister ist, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, die haben auch über 5-mal, über 6-mal, lach mich tot, fast 10-mal die EM gewonnen. Also so sehr die EM gewonnen, dass erst sind sie mit irgendwie 6, 7, 8 EM-Siegen da, dann kommt ganz lange gar nichts. Und dann kommen, glaube ich, erst Ungarn oder so, keine Ahnung, oder die England. Und nur ist es so, dass während die Deutschen halt, die deutschen Frauen bis 2013 immer als Titelfavoriten galten, dass die andere Nationen dann gesagt haben, yo, wir müssen jetzt da etwas machen, damit wir etwas nachziehen. Bestes Beispiel ist da die Schweiz, ne? Und die Deutschen haben ausgerechnet gesagt, so, nö, funktioniert bei uns. Was müssen wir hier denn noch verbessern, so, weißt du? Und deswegen haben sie seit 12 Jahren keinen Titel.
Ja.
Das ist. Und deswegen wäre es schön, wenn Deutschland den Titel gewinnt.
Ja.
In der Schweiz.
Auf jeden Fall.
So wie 1954.
Das sollte das Ziel sein. Wir müssen das Ziel haben. Ja. Wir müssen wieder wer werden. Wir müssen wieder Titel holen. Auf geht's, Deutschland.
Ja, und ich glaube, der Trainer ist auch eine gute Wahl. Ne? Also, ich glaube, Christian Wück, der war ja Trainer bei, der war Spieler bei Arminia Bielefeld, aber der war Trainer bei Rot-Weiß Aalen, hat in den frühen 2000, also im frühen 2010ern, ich glaube 2010 hat er die zur zweiten Bundesliga verholfen. Dann hat er eine Karriere beim DFB hingelegt, also hat die ganzen U-Mannschaften trainiert, U16, 15, 17, 18, ne? Und er hat im Jahr 2023 mit der U17, also der U17 Herren, halt die U17 EM gewonnen und die U17 WM. Und ich glaube, dass wenn ein Trainer da ist, der frisch die EM und WM bei der U17 gewonnen hat, im Herrenbereich, dass er auch bisschen diese Turniererfahrung mitbringen kann. Und deswegen glaube ich, dass Deutschland echt eine Chance haben kann in dieser EM. Nach Spanien und nach England.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Deutschland ist auf jeden Fall gut aufgestellt und hat das Potenzial da, um den Titel mitzuspielen. Das muss man ganz klar so sagen. Die Ausbildung in Deutschland ist gut. Wenn man sich auch viele Spielerprofile halt anguckt, SpielerInnen, die jetzt bei Warum sage ich eigentlich so SpielerInnen, als würde ich gendern? So, SpielerInnen. Die. Ja, ist doch komisch. Also Spielerinnen, die jetzt auch bei Barcelona spielen oder Real Madrid und so weiter, die haben halt Vergangenheit in Deutschland. Die haben halt meistens bei Bayern München oder dem VfL Wolfsburg gespielt und
Wolfsburg.
sind dann in Anführungsstrichen raus in die Welt. Und da ist Deutschland halt das Sprungbrett zu den allergrößten Vereinen dann. Aber ja, und ich habe gerade geguckt, die Schweizer
Ja.
Torhüterin ist die Peng, heißt die mit Nachnamen. Und die war bei
Oh,
Werder.
das ist die vom Werder.
Deshalb
Ja,
ist mir das ja direkt
ja.
Livia Peng, genau. Und das ist mir natürlich
Ja.
direkt auch aufgefallen, als ich den Namen gelesen habe. Und ja, die spielt ja jetzt auch für Chelsea.
Ja, also das Ding ist, dass Deutschland eh eine Rolle hat in dieser Fußballgeschichte, ist klar. Dass also zur EM 2013 hat sich ja noch viel verändert. Dass, wie gesagt, dass diese ganzen Herrenmannschaften, Herrenvereine, oh, das klingt immer noch weird. Warum sage ich immer noch Herrenvereine? Dass die jetzt noch ein bisschen da mitmischen in der Frauen-Bundesliga und mit ein bisschen meine ich ein bisschen sehr mitmischen, hat sich verändert. Aber ich sehe das auch ein bisschen, die EM so, dass sich der deutsche Frauenfußball langsam wieder fängt. So, die haben sich so zu lange oben ausgeruht und dann gab es so eine Phase so in den 2010ern, wo es so langsam so Ende 2010ern, wo ich dachte so, boah, Frauenfußball ist auch langsam wieder tot, ne? Und vor allem in Deutschland. Und die anderen haben dann wieder nachgezogen, wie zum Beispiel Spanien, Frankreich, England, ne? Und ich hoffe, dass sich das wieder ändern wird, dass da in Deutschland wieder so ein Impact entsteht, wo auch viele Mädchen sich entscheiden, ach, Fußball ist auch eine coole Sportart oder ich probiere mal eine Sportart aus. Ich habe jetzt mal gesehen, wie Mama und Papa Fußball im Fernsehen geguckt haben und das sind ja auch Frauen und ich könnte ja auch mal Sport machen und so. Ich möchte auch mal Fußball spielen, ne? Und ich hoffe, dass diese EM auf jeden Fall eine schöne Impactwelle auslöst.
Ja, auf jeden Fall.
Um Kindern in den Sport zu treiben.
Genau. Generell ist es ja irgendwie wichtig, dass die Jugend animiert ist, sich zu bewegen, Sport zu machen, die Kids in Bewegung kommen. Und das ist
Ja.
natürlich cool, wenn der Fußball da mithelfen kann und wenn der Frauenfußball da auch viele, ja, neue, junge Menschen, Frauen, Mädchen, wie auch immer, erreichen kann. Und das ist der große Wunsch.
Ich sehe das auch so, dass die Vereinskultur auf jeden Fall in den letzten, wie lange spiele ich schon Fußball? Seitdem ich 10 bin, ich bin jetzt 27, seit in den letzten 27 echt rapide zurückgegangen ist, vor allem in den Juniorenbereichen. Und ich glaube, dass der Frauenfußball das tatsächlich ein bisschen auffangen kann. Weißt du? Damals hatte unser Verein nur. Hey, damals hat unser Verein irgendwie drei A-Jugendmannschaften gehabt, drei B-Jugendmannschaften und vier C-Jugendmannschaften. Mittlerweile gibt es immer nur noch eine A, eine B und lass es vielleicht zwei C-Jugende sein, ne? Und ich glaube, das kann der Frauenfußball auch ein bisschen auffangen, tatsächlich. Denn es entwickeln sich immer mehr Frauenmannschaften in Deutschland und das ist so. Im Gegensatz zum Abwärtstrend des Herrenfußballs oder des Juniorbereiches des Herrenfußballs echt ein schöner Gegenwind.
Ja, das stimmt. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir haben ja schon 20 Minuten von dem Spiel jetzt verpasst und du wolltest das doch unbedingt sehen. Mensch.
Genau, Bjarne hat gerade aus Versehen aufgelegt, deswegen weiß ich nicht, was er gesagt hat. Ich werde das irgendwie zusammenschnibbeln gleich beim Schneiden, nicht gleich morgen, übermorgen oder was weiß ich beim Schneiden. Ich wünsche allen noch einen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß bei der Frauen-EM und ich hoffe, wir laden die Folge noch früh genug hoch, dass wir, dass wir wenigstens vor dem Deutschlandspiel hochladen können. Irgendwie so, keine Ahnung.
Das liegt an dir.
Das liegt an mir tatsächlich. Ich muss morgen ein bisschen Hackengas geben. Und ja, tatsächlich funktioniert das diesmal arbeitstechnisch. Und mal gucken, ob ich es schaffe, die morgen die Folge zu senden. Allen anderen ZuhörerInnen wünsche ich viel Spaß bei der Frauen-WM und tschüss.
Ciao. Ja, ich glaube, ich habe dich gerade aus Versehen weggedrückt, weil ich so mit meinem Handy rumgespielt habe und ein bisschen rumgeworfen habe.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten. Und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.